Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Eine Autorin und ein Autor, die unsere Gesellschaften analysieren, treffen heute im Büchermarkt aufeinander. Da ist zum einen Ludwig Fels. Er erzählt in seinem Roman Mondbeben von einem Paar, das sein Glück auf einer tropischen Insel sucht. Doch das Paradies ist trügerisch. Vorher zu Annie Ernaux. 1940 als Arbeiterkind im französischen Städtchen Lillebonne geboren, wuchs sie in Yvetot in der Normandie auf. Ernaux arbeitete als Lehrerin, seit Mitte der 70er Jahre auch als Schriftstellerin. Sie schreibt autobiografische Romane, in denen sie durch ihr eigenes Leben hindurch ihr kleinbürgerliches Herkunftsmilieu erforscht. Geprägt wurde Ernaux unter anderem vom Kultursoziologen Pierre Bourdieu, aber auch von den Autoren des Nouveau Roman wie Michel Buteur oder Alain Robbe-Grillet. Mit Romanen wie Der Platz, Die Jahre oder Eine Frau erneuerte Annie Ernaux das Genre der Autobiografie. Ihre soziologisch grundierten Autofiktionen prägten jüngere Autorinnen und Autoren wie zum Beispiel Didier Eribon, Édouard Louis oder Nicolas Mathieu. Am 1. September wird Annie Ernaux 80 Jahre alt und jetzt gerade ist ein Buch von ihr überraschenderweise zum ersten Mal auf Deutsch erschienen, das 1997 schon im französischen Verlag Gallimard herauskam und das sich wie ein Schlüssel zu ihrem Werk liest. Angela Gutzeit über Die Scham von Annie Ernaux.
Über 20 Jahre nach der französischen Erstveröffentlichung liegt nun endlich auch Annie Ernaux's Band Die Scham in deutscher Übersetzung vor. Und damit ein weiterer Mosaikstein in einem Werk, das im Grunde genommen aus einer einzigen Erzählung besteht, der ethnografischen Spurensuche nach der sozialen und geschlechtlichen Bedingtheit individueller Existenz. Genauer gesagt, Ernaux' Existenz, verortet im französischen Arbeitermilieu. Ob in Laplace, dem Buch über den Vater, oder in Une Femme, ihrem Buch über die Mutter, Scham spielte immer schon eine zentrale Rolle. Die Scham über die erlittene Schmach einer niederen, bildungsfernen Schicht zu entstammen. Aber auch die Scham durch ihren Aufstieg in das intellektuelle Milieu Frankreichs, wie sie meint, Klassenverrat begangen zu haben. Aus dieser Zerrissenheit erwuchs in nun bald 40 Jahren ein faszinierendes Erzählgewebe aus Erinnerung und Reflexion. Ernaux konstituierte damit so etwas wie ein eigenes Genre der autofiktionalen Erkundung, das in Frankreich schnell Schule machte. Ein dekonstruierendes, erforschendes Erzählen in bewusst karger, von allen Ausschmückungen befreiter Sprache. Wenn Scham in den uns bekannten Büchern von Annie Ernaux immer schon präsent war, was ist nun von diesem Text explizit mit »Die Scham« betitelt noch Neues zu erwarten? Gleich der erste Satz wartet mit einem Paukenschlag auf.
An einem Junisonntag am frühen Nachmittag wollte mein Vater meine Mutter umbringen.
Was war passiert? Die Eltern, Besitzer einer Ladenkneipe mit angrenzendem Wohnraum in einem Arbeiterviertel von Y, wie der Ort zwischen Le Havre und Rouen genannt wird, waren in Streit geraten. Die dominante Mutter provozierte den eher zurückhaltenden Vater, bis dieser explodierte.
Mit einem Mal begann er krampfartig zu zittern und zu keuchen. Er stand auf und ich sah, wie er meine Mutter packte, sie in die Kneipe schleifte und mit rauer, fremder Stimme schrie. In der schlecht beleuchteten Vorratskammer hatte mein Vater meine Mutter mit der einen Hand an der Schulter oder am Hals gepackt. In der anderen hielt er das Beil, das er aus dem Klotz gerissen hatte.
Es kam nicht zum Äußersten. Die Eltern versöhnten sich wieder. Aber für die fast 12-jährige Annie, so sieht es die Autorin Jahrzehnte später, war diese Szene nicht nur ein fataler Riss in der Kindheit, sondern bildete den Urgrund ihrer Scham. Ein glühender Kern, um den sich weitere Ringe schamvollen Empfindens legen konnten. Ich schreibe hier die Szene zum ersten Mal auf, notiert sie, um kurz darauf festzustellen, dass diese sich nicht in eine Abfolge von Worten fügen will. In der Erinnerung bleiben Bilder, eine Atmosphäre. Aber Worte? Wie kann man ein Drama zur Sprache bringen, über das niemals mehr gesprochen wurde? Wie sich der 12-Jährigen nähern, die sie einmal war, aber in der sie sich nicht mehr erkennt?
Ich will die seit Jahren eingefrorene Szene in Bewegung versetzen, damit sie nicht länger etwas Heiliges in mir ist. Eine Ikone, Ein Beweis dafür ist zum Beispiel der Glaube, dass sie es ist, die mich zum Schreiben bringt, dass all meine Bücher auf ihr beruhen.
Und hiermit erweist sich die französische Autorin wieder einmal als Meisterin dieser ethnografischen Tiefenbohrung. Arnaud präzisiert zunächst das Datum des Familiendramas. Es war der 15. Juni 1952. Dann umkreist sie das Ereignis auf, wie sie schreibt, materiellen Spuren, die ihr geblieben sind. Fotos ihrer selbst von der Kommunion, Postkarten vom Wallfahrtsort Lourdes, ein Messbuch, Zeitungen in einem Archiv, Schulutensilien, Quellen, die etwas aussagen, so Arnaud, aber dennoch keine Wirklichkeit erzeugen würden. Um diese Artefakte herum rekonstruiert die Autorin eine Lebenswelt, die kein geschlossenes Ganzes ergeben kann und die doch ermöglicht, die Scham als lebenslang beherrschenden Makel nachvollziehbar zu machen.
Um meine damalige Lebenswirklichkeit zu erreichen, gibt es nur eine verlässliche Möglichkeit. Ich muss mir die Gesetze und Riten, die Glaubenssätze und Werte der verschiedenen Milieus vergegenwärtigen. Schule, Familie, Provinz, in denen ich gefangen war und die, ohne dass ich mir ihrer Widersprüche bewusst gewesen wäre, mein Leben beherrschten.
Und so beschreibt Annie Arnaud die Topographie der Heimatstadt, ihre Zweiteilung in die guten und schlechten Viertel, in Milieus, die ein gutes und die ein schlechtes Französisch sprechen. Akribisch verzeichnet sie den von Religiosität und festen Abläufen strukturierten Alltag ihrer Familie, die Enge der Kleinstadt, in der jeder jeden beobachtet, den verbissenen Willen der Mutter, als etwas Besseres zu erscheinen, wozu auch gehört, die Tochter auf eine katholische Privatschule zu geben. Dieses Kapitel über eine Lehranstalt, in der religiöse Riten Wissensvermittlung und eine humane Pädagogik zur Nebensache degradieren, gehört zu den stärksten dieses schmalen Buches. Es gipfelt in einer schamvollen Entblößung. Eine Lehrerin bringt das Mädchen spät nachts nach einer Feier nach Hause. Zum ersten Mal sehen die Lehrerin und weitere Schülerinnen das Elternhaus und die Mutter. Diese steht mit fleckigem Nachthemd, mit dem sie sich, wie es heißt, nachts immer den Urin abwischt, in der Tür.
Soeben hatte ich meine Mutter zum ersten Mal mit den Augen der Privatschule gesehen. In meiner Erinnerung ist diese Szene, die in keiner Weise vergleichbar ist mit der anderen, in der mein Vater meine Mutter umbringen wollte, deren Fortsetzung.
Die Scham, so Annie Arnaud, sei zu ihrer Seinsweise geworden. Sie wurde Teil meines Körpers. Und, so ist zu ergänzen, zum Movens ihres Schreibens. Mit ihren Texten strebe sie danach, wie sie einmal sagte, im individuellen Gedächtnis ein Kollektives zu finden. In Zeiten zunehmender sozialer Spannungen ein wichtiger Anspruch, den Annie Arnaud beeindruckend einlöst, ohne Larmoyanz oder Zynismus.
Das sagt Angela Gutzeit über »Die Scham« von Annie Arnaud. Sonja Fink hat den Roman aus dem Französischen übersetzt. Er ist in der Bibliothek Suhrkamp erschienen. Ungefähr zur selben Zeit wie Annie Arnaud in den 70er Jahren begann Ludwig Fels seine Laufbahn als Schriftsteller. 1946 in Franken geboren, war er Packer, Maler, Hilfsarbeiter und kam über den Werkkreis Literatur der Arbeitswelt zum Schreiben. 1973 erschien der Gedichtband Anläufe, kurz darauf der Roman Die Sünden der Armut. Seit 1983 lebt Ludwig Fels in Wien, schreibt Gedichte, Romane, Hörspiele, Theaterstücke. Einige Romane, wie zum Beispiel Rosen für Afrika, wurden verfilmt. Fels wurde mit zahlreichen Preisen geehrt. Die Jury des Wolfgang-Köppen-Preises urteilte 2004, dass die eigenartige Schönheit und Feierlichkeit von Ludwig Fels Prosa und Lyrik jede Beliebigkeit ausschließe. Thematisch wendet er sich häufig sozialen Ungerechtigkeiten zu, so auch in seinem aktuellen Roman Mondbeben. Katrin Hilgruber hat ihn gelesen und mit Ludwig Fels gesprochen.
Im Grunde schreibt Ludwig Fels von Anfang an über jenes Unding namens Liebe, das einem seiner bedeutendsten Romane den Titel gab. 1983 erschien Ein Unding der Liebe, die Lebensgeschichte des Georg Bleistein. Der junge Mann aus Franken trägt das Schwere schon im Namen. Seinen unbändigen Hunger nach Liebe stillt er mit Riesenportionen am Esstisch, überwacht von Großmutter und Tante. Die beiden haben Georgs Mutter wegen ihres freizügigen Lebenswandels verstoßen. Georg macht sich auf die Suche nach ihr und aus seinem maßlosen Essen erwächst unbändiger Hass. Ein Unding der Liebe endet mit dem dunklen Satz: Die Erde war der fernste Stern. Ludwig Fels neuer Roman Mondbeben wirkt wie ein spätes Echo darauf. Wie kam er auf diesen Titel?
Ich habe auf einen Bus gewartet und plötzlich fiel mir der Titel Mondbeben ein. Und ich dachte, naja, das klingt doch irgendwie nicht schlecht. Bisschen fremd, bisschen diffus. Ja. Ein Leser macht das vielleicht argwöhnisch. Was heißt das Mondbeben? Und dann habe ich herumgefragt, meine Frau im Freundeskreis, was sie von dem Titel halten. Und sie sagten, ja, das ist ein sehr guter Titel, soll ich nehmen. Und so ist es geschehen.
Bereits der frühe, unglückliche Held Georg Bleistein wünschte sich einen Bungalow auf einer Südseeinsel und ein Bett aus Palmblättern. Diese exotische Sehnsucht hat der Autor nun seinen Hauptfiguren aus Mondbeben erfüllt. Helen, die eine Erbschaft gemacht hat, fliegt mit ihrem Mann Olaf Ostrander in die Tropen. Auf einer Insel namens Cifere haben sie ein Haus gekauft, das sie bislang nur aus dem Internet kennen. Der Autor hat den Schauplatz aus Elementen verschiedener Weltgegenden konstruiert.
Ich bin jemand, der immer schöne Namen sucht und Cifere hat mir irgendwas gesagt. Das ist ein nigerianischer Männername. Aber er hat mir sehr gefallen und dachte, Cifere Island, das klingt doch schon relativ exotisch. Und ich habe mir von da was genannt, was Afrikanisches, was Karibisches, was Jamaikanisches, egal. Diese Insel gibt es nirgendwo und dieses Land, in dem Olaf und Helen waren, gibt es auch nirgendwo. Es ist reine Fiktion.
Bis die Formalitäten abgewickelt sind, logieren Helen und Olaf im Hotel Rosemilk. Dieses verheißungsvolle Wort prangt in rosa auf der weißen Limousine, die sie vom Flughafen abholt. Alles scheint perfekt. Der Roman erzählt aus der personalen Perspektive von Olaf. Vor den anderen Hotelgästen versucht er, seine Alkoholsucht zu verbergen und vor seiner Gefährtin, dass er offenbar an einer ernsten urologischen Krankheit leidet. Der ehemalige Inkasso-Eintreiber hat Helen einst vor ihrem schlagenden Ex-Mann gerettet. Es handelt sich um die klassische, häufig erotisch besetzte Rettungssituation, allerdings in einer gewalttätigen Variante. Dabei beeindruckt von Anfang an Olafs unbedingter Wille, Helen zu lieben, allen Widrigkeiten zum Trotz. Doch der Autor widerspricht.
Naja, das ist schon ein bisschen zweischneidiger gemeint von mir. Die Art und Weise, wie er Helen kennenlernt, nämlich als geschlagene, blutende Frau, den natürlich dann automatisch in dieser Passage zum edlen Ritter, der da eingreift, der sich den prügenden Ehemann vorknüpft und ihn dermaßen zusammenschlägt, dass selbst der Richter die Unverhältnismäßigkeit der Mittel ahnden muss mit Gefängnisstrafe. Das ist natürlich eine ganz merkwürdige Konstellation.
Das unbedingte, geradezu blinde Glücksstreben des europäischen Paares steht im Widerspruch zur Wirklichkeit einer ehemaligen Kolonie. Das Leben auf Cifere Island ist von politischen Unruhen, Armut, Korruption und Gewalt geprägt. Fels vollbringt das Kunststück, das drohende Unheil mit paradoxen Vorzeichen einzuläuten. Mit ziehenden Wolken und spielenden Äffchen in den Palmen rund um den Pool. Später werden diese heiteren Bilder zunehmend durch Todesmetaphern abgelöst. Als Helen eines Abends von einer Hotelprostituierten attackiert wird, nimmt das Unglück seinen Lauf.
Der ganze Roman ist nur, und das klingt vielleicht etwas unglaubwürdig oder weit hergeholt, nur entstanden, weil ich gelesen habe von einem Rechtsstreit gegen ein Reiseunternehmen eines Ehepaars, dem im Urlaub Folgendes passiert ist, Doppelpunkt, der Frau wurde von einer Hotelprostituierten mit einem Stöckelschuh das Auge ausgeschlagen. Und ich habe mir gedacht, stell dir vor, wenn dir so etwas passieren würde, was geschieht da? Und dieser Gedanke ist mir im Kopf geblieben und hat mich verfolgt und plötzlich habe ich gesagt, ich muss eine Geschichte dazu erfinden.
Das Verhältnis zwischen sogenannter erster und dritter Welt beschäftigt den Autor seit vielen Jahren, etwa in den Romanen Rosen für Afrika, Mr. Joe oder Die Parks von Palilula. In diesem autobiografisch grundierten Buch findet ein Wiener Schriftsteller seine Erfüllung als Ersatzgroßvater für ein afrikanisches Flüchtlingskind. Ludwig Fels tiefe Liebe zu Afrika nahm ihren kuriosen Anfang durch eine mechanische Apparatur. Die konkrete Anschaulichkeit, mit der er dieses Kindheitserlebnis beschreibt, prägt auch den Roman Mondbeben.
Wahrscheinlich kommt es aus der Kindheit. Ich wurde immer mit in den Gottesdienst genommen zu irgendeiner christlichen Sekte. Und am Eingang zu dem Betraum oder Betzimmer war, was damals so üblich war, Sie kennen das wahrscheinlich auch noch, ein Almosensammler. Und das war in diesem Fall ein Afrikaner, schwarz und mit Lendenschutz und sehr exotisch für einen kleinen Jungen. Der hatte so einen kleinen Teller in der Hand mit einem Schlitz. Wenn man da eine Münze hineinwarf, dann hat er genickt. Wunderbar traumatisch habe ich dann bis heute behalten.
Ludwig Fels verfügt über die Gabe, Gefühle wie Wut, Sehnsucht und Schmerz intensiv miteinander zu vermengen, bis am Schluss ein kunstvolles, trauriges Skandalon herauskommt. Er schreibt ohne Scheu vor Sentimentalität und biblischen Anklängen. So wird Olaf einmal mit dem leidgeprüften Hiob verglichen. Das hat Fels, dem einstigen Packer und Maler, über die Jahre eine Sonderstellung im oft allzu blutleeren und zauderhaften Literaturbetrieb eingetragen. Beharrlich nimmt er die Perspektive der Verlierer ein.
So wird es mir nachgesagt, aber ich mache das nicht wissentlich und ich mache das nicht willentlich. Ich habe einfach ein gewisses Spektrum zur Verfügung, das ich abdecken kann, mit dem ich schreibe. Und wenn es dann solche Themen sind, schrecke ich zum Beispiel dann eben nicht davor zurück, sondern lasse mich darauf ein. Das macht mich ein bisschen unbequem als Autor. Manche Leute haben sogar Angst vor mir, vor meinen Büchern, aber ich kann nicht anders.
Mit Mondbeben setzt Ludwig Fels der Liebe im fortgeschrittenen Alter, die sonst eher selten thematisiert wird, ein anrührendes Denkmal. Problematisch ist nur, dass das grausame Schicksal eines Äffchens, das von Jugendlichen zu Tode gequält wird, den Gesamteindruck des Romans zu überlagern droht. Andererseits ist der einstige literarische Bürgerschreck Fels hier wieder ganz bei sich. Er verleiht den stummen, leidenden Wesen, seien es Kinder oder Tiere, seine imposante, zuweilen erschütternde Wortmächtigkeit. Sie löst beim Lesen das eigentliche Mondbeben aus, das lange nachwirkt.
Katrin Hillgruber erschüttert vom Roman Mondbeben von Ludwig Fels. Das Buch ist im Verlag Jung und Jung erschienen. Die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, die fielen wie so viele Veranstaltungen in diesem Jahr etwas anders aus als sonst, digitaler nämlich. Was nicht anders ist, ist, dass der Deutschlandfunk im Rahmen des Literaturwettbewerbs vorgetragene Texte in einer Sendereihe in der Lesezeit vorstellt. Wir beginnen heute mit dem Text, der den Ingeborg-Bachmann-Preis zugesprochen bekam, »Vom Aufstehen« von Helga Schubert. Eine Hommage an Ingeborg Bachmanns Erzählung »Das 30. Jahr«, wie Helga Schubert sagte. Hören wir den Anfang von »Vom Aufstehen«.
Auf, auf, sprach der Fuchs zum Hasen, hörst du nicht die Hörner blasen? So weckte mich meine Mutter früher, als ich ein Schulkind war. Sie stand an meinem Fußende und zog mir die Bettdecke weg. Manchmal sang sie auch. Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal saßen eins, zwei Hasen, fraßen ab das grüne, grüne Gras, fraßen ab das grüne, grüne Gras und dann, bis das der Jäger, Jäger kam und schoss ihn nieder. Ich stellte mir das bildlich vor und vergaß immer wieder, dass es gut endet. Als sie sich dann aufgerappelt hatten und sie sich besannen, dass sie noch im Leben leben waren, liefen sie von dannen. Ich lag dann mit meinem Nachthemd im Ungeheizten, war froh, dass die Hasen doch noch lebten und stand schnell auf. Wir frühstückten nicht zusammen, denn sie war schon fertig für ihren Weg zur Arbeit, hatte bis tief in die Nacht gelesen und wollte nur noch das abgezählte Geld von mir. Für ihre S-Bahn-Fahrt, zur Arbeit und zurück. Ich hatte meine Verstecke für diese 4 Groschen. 20 Pfennige hin und 20 Pfennige zurück. Ostpfennige. Auch für die Pfandflaschen, die ich nach der Schule einlösen konnte, für das Fahrgeld am nächsten Morgen.
Helga Schubert mit dem Anfang ihres Textes »Vom Aufstehen«, der dieses Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis zugesprochen bekam. Die ganze Lesung können Sie heute ab 20.30 Uhr in der Lesezeit hören. In Kultur heute ab 17.35 Uhr geht es unter anderem um die Vorladung der Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch bei der belarussischen Justiz. Forschung aktuell befasst sich gleich nach den Nachrichten unter anderem mit dem Nachweis von Coronaviren im Abwasser und damit, was der über das Infektionsgeschehen aussagt. Dann ist mein Kollege Uli Blumenthal im Studio. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Dina Netz. Einen guten Abend.